Und jetzt geht's los mit einer neuen Folge von Sammer und Basile, präsentiert von der Hagedorn Unternehmensgruppe. Viel Spaß!
Schönen guten Tag, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zu Sammer und Basile, der Hagedorn Talk. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind und vor allem natürlich schön, Matthias, dass du wieder an meiner Seite bist. Herzlich willkommen.
Danke.
Sehr cooles Outfit, muss ich mal loben.
Wirklich. Ja,
also immer
ja,
cool, heute besonders cool.
Ja, ja, es geht ja Richtung Sommer
ja.
Und Abschluss der Saison und der letzte Eindruck muss ja hängen bleiben oder einer der letzten Eindrücke. Und deshalb, aber ich hab gute Jungs, eine gute Frau, die sagen, dann mach mal lieber so.
Sind das deine so. Guido Maria Kretschmars?
Wie auch immer, geben schon mal einen diskreten Hinweis, auch wenn ich total verwirrt angezogen bin. Also es ist nicht immer eitel Sonnenschein, wenn ich dann losmache.
Die Saison ist zu Ende, die Bundesliga-Saison. Ja. Wie, du bist ja bei allen Dortmund-Spielen dabei involviert, wie verbringst du denn jetzt eigentlich den Sommer?
Eigentlich mache ich mir gar keine Sorgen. Erstens habe ich mich ja für das entschieden, was ich mache. Das ist schön und wunderbar, aber es ist natürlich nicht mehr mit 24/7 vergleichbar. Und deshalb bleibt ja trotzdem, dass ich regelmäßig jetzt auch im Sommer in Dortmund bin, austausche mit den handelnden Personen, auch im Nachwuchsbereich. Das haben wir wunderbar begonnen. Und dementsprechend bleibt ein bisschen die Reiserei, der Austausch und ja, der Club hat sich ja auch ein bisschen verändert und jetzt ist wichtig, gut zu kommunizieren und deshalb verbringe ich den Sommer manchmal am Flieger und meistens vom Fernseher.
Ich kann ja dem Zuschauer verraten, du bist sehr viel am Fliegen, demzufolge Hornsurfer. Das finde ich ja sehr bewundernswert. Das wäre ich tatsächlich auch gerne. Aber wenn ich dann immer mit dir fliegen darf, komme ich zumindest dann immer in den schönen Bereich des Flughafens. Also, vielen Dank. Ja gut, Matthias, dann setzen wir uns hin und wir beginnen doch mit unserer Rubrik Schnelles Aktuelles. Matthias, Elversberg schafft tatsächlich die Sensation. Ist es ein noch größeres Fußballmärchen als Heidenheim?
Ich mag solche Vergleiche an sich nicht in der Entstehung und was man dann erreicht hat. Heidenheim hat mit Herrn Sanwald und Herrn Schmidt natürlich Gesichter, die extrem diesen Club geprägt haben. Und ich glaube 19 Jahre jetzt und das erste Mal, glaube ich, abgestiegen. Ja. Und dementsprechend hoffe ich, dass das dort alles stabil und ruhig bleibt. Und das ist auch letztendlich mit den Fans wirklich eine große Freude gewesen, das zu sehen, trotz Abstieg. Und Elversberg finde ich dahingehend interessant, dass es neben all dem, ich freue mich wirklich riesig, dass Schalke jetzt wieder da ist mit der Wucht, mit dem Stadion, mit den Fans, die mögen uns nicht, mir mögen sie nicht richtig, aber es gehört da rein und es gehört dazu für die Sache. Und ich glaube eben, wenn Elversberg jetzt dazukommt, zeigt es immer wieder, dass außergewöhnlich gute Arbeit, doch außergewöhnliche Ziele dann auch erreicht werden können. Und ich finde das großartig und finde es auch großartig für die Liga, weil es etwas ist, was die Leute honorieren. Also Glückwunsch nach Elversberg, Glückwunsch auch Ole Buck.
Ja. Also bist du ja einer der größten Befürworter auch von ihm gewesen. Ja. War ja der Architekt auch des Vereins, hat da sicherlich auch seinen großen Anteil jetzt daran, dass Elversberg aufgestiegen ist. Ich fand es ganz interessant. Toll natürlich für Elversberg. Auf der anderen Seite sieht man natürlich, was müssen denn so Vereine wie Hertha, Hannover, die ja viel größer sind, alles falsch machen. Wirklich bitter.
Aber vielleicht machen die ja einiges falsch oder vielleicht nicht so richtig gut. Und was macht ein Elversberg unter der Prämisse, um zu sagen, was machen die möglicherweise überragend gut, um andere Voraussetzungen, die eigentlich besser sind, die eigentlich mehr Wucht haben, aber dort mehr Substanz und Inhalt ist, vielleicht mal darüber nachdenken. Ja.
Fortuna Düsseldorf steigt direkt in Liga 3 ab. Ja. Kann es existenzbedrohend werden für den Verein?
Dafür bin ich viel zu schlecht informiert, was Finanzen, was Führung betrifft. Sven Mislintat, ich finde, Der Austausch mit ihm war für mich immer, auch zu Dortmunder Zeiten, gut, klar, direkt. Für ihn tut es mir leid. Und auf der anderen Seite Ärmel hochkrempeln, jetzt alles versuchen zu stabilisieren, die wirtschaftliche Begleiterscheinung. Aber ich meine, Düsseldorf ist eine große Stadt, da muss sowas auch mal möglich sein, das zu verkraften, um gleichzeitig dann mit der richtigen Strategie den Aufstieg wieder anzustreben.
Wer war der Spieler der Saison für dich?
Naja, ich glaube schon, dass Michael Olise etwas Besonderes war. Bayern insgesamt davon sehr flexibel. Es ist niemals objektiv. So eine Aussage ist immer ein subjektiver Gedanke. Gleichzeitig Harry Kane mit seinen Toren. Jetzt kann man ja vielleicht sagen, ja, gegen Paris war ein Tick zu wenig oder was weiß ich. Oder Diaz oder auch Jo Kimmich, den ich sehr, sehr schätze und der natürlich da auch eine wichtige Rolle hat. Aber ich würde sagen, er war außergewöhnlich in diesem Jahr.
Enttäuschung der Saison?
Mannschaft?
Oder
im Allgemeinen? Nee, ich glaube, das Einzelne, da fühle ich mich auch nicht wohl, weil es eben auch subjektiv ist. Aber als Mannschaft, auf der einen Seite großen Respekt auch vor Dieter Hecking, aber was in Wolfsburg passiert ist, hätte niemals passieren dürfen.
Ja. Sag mal, den Auftritt von Julian Nagelsmann im Sportstudio, ja, den du ja teilweise auch verfolgt hast, fandest du wie?
Ja, ich bin dann zurückgereist von Bremen über Hamburg, weil von Bremen nichts mehr zurückging und war dann rechtzeitig da, hab noch was gegessen und habe es mir gemütlich angeschaut. Jetzt hole ich ein bisschen aus, um natürlich jetzt festzustellen, um zu sagen, wir arbeiten uns gerade als Nation an Julian Nagelsmann ab. Und du hast mich jetzt ein bisschen kennengelernt und am Ende geht es jetzt nicht mehr Julian Nagelsmann an sich für sich betrachtet. Es geht auch nicht um Meier, Schulz oder Lehmann, sondern es geht um die Weltmeisterschaft, die steht vor der Türe. Und wir haben hier auch ein paar Dinge kritisch benannt. Aber der Zeitpunkt jetzt, über gewisse Themen eine Beachtung finden zu wollen, um zu sagen, was ich ja auch gesagt habe, Julian hat in diesem Sportstudio relativ wenig gesagt, dafür ist er kritisiert worden. Ich fand es grundsätzlich gut, weil er natürlich noch die Nominierung und gewisse Überlegungen hat. Er hat einfach mal weniger gesagt. Also selbst wenn er viel gesagt hätte, hätten sie auch gesagt, zu viel. Jetzt hat er wenig gesagt, da war es zu wenig. Und ich bin jetzt der Meinung, deshalb bin ich ein bisschen antizyklisch, um zu sagen, also wir müssen jetzt schon mal feststellen, wir haben einen Bundestrainer, das ist das höchste Amt der Trainer in Deutschland, arbeiten uns gerade ein bisschen ab. Ob Fehler oder nicht Fehler, er ist ein junger Mensch noch, er ist kein junger Trainer, er ist mit 20, 21 Trainer geworden, ist er jetzt Trainer. Und vielleicht macht er auch in der Kommunikation, das eine oder andere haben wir auch drüber gesprochen. Aber ist das, was Fußball Deutschland jetzt braucht, um uns abzuarbeiten, um eine Thematik, um zu sagen, ja, und das vielleicht, oder Kommunikation, wir kommen ja sicherlich gleich auf Manuel und Oliver Baumann und die Thematik zu sprechen, da muss ich sagen, da entwickelt sich bei mir eher das Gegenteil innen, um zu sagen, also wir brauchen jetzt ein Wir-Gefühl, unser Land, wir brauchen Aufbruchsstimmung, wir brauchen Gemeinsamkeit und wir brauchen Vorfreude auf dieses Turnier, weil wir das von einer Mannschaft brauchen, die nicht die Besten sind, ja, aber am Ende das Turnier gewinnen sollen.
Und ist denn Julian Nagelsmann und die Mannschaft, sind das die richtigen Personen, um das jetzt zu entfachen?
Ich bin immer vor einer Konstellation optimistisch. Ich bin gar nicht so strategisch veranlagt, um zu sagen, oh, die dritte Stelle nach dem Komma, die gefällt mir nicht und das könnte ausschlaggebend sein, dass das nicht funktioniert. Ich sehe immer die Möglichkeiten und ich habe gesagt, dass wir eine Mannschaft haben, die in der Breite vielleicht nicht so gut ist wie manch andere Mannschaft. Ich will die gar nicht aufzählen. Wir haben einen noch jungen Menschen als Bundestrainer, der an Trainerjahre natürlich erfahren ist. Und mit Rudi Völler jemanden an der Seite, der dort auch eine starke, stärkere Führungsrolle einnehmen müsste und auch die Präsenz zeigen, um Folgendes zu erreichen.
Aber warum macht er das nicht?
Naja, Rudi kommt schon, wenn man mit Rudi nicht rechnet. Erwarten wir es vielleicht von ihm, aber Rudi ist schlau. Rudi ist ein Fuchs, sagt man ja nicht umsonst immer. Und ich erhoffe mir von ihm auch in der Vorbereitungszeit ein paar klare Signale, weil eins wirklich erkennbar sein muss. Es muss eine Art Aufbruchsstimmung gelingen. Wir sollten die bestmögliche, was noch jetzt machbar ist, körperliche Verfassung erreichen. Damit wird der Geist und das Wir-Gefühl natürlich immer stärker heraus. Dann können Dinge entstehen, auch in der Art und Weise, wie wir Fußball spielen. 80-90% in Ballbesitz waren auch in der Vergangenheit gut. Wir haben nur instabile Phasen, die müssen wir versuchen zu kontrollieren und dann einen richtigen Teamspirit entwickeln. Und dann haben wir, ich glaube, aber felsenfest daran. Okay. Ich glaube felsenfest daran, ja.
Ja, interessant.
Und würde das auch...
Ich würde es mir wünschen.
Ja, natürlich. Ich würde das natürlich auch vorleben und argumentativ so handhaben, weil ich natürlich nicht alles weiß, aber ich habe ein bisschen Lebenserfahrung, ich habe ein bisschen Erfahrungswissen und ich weiß, dass in einer Situation, die zum jetzigen Zeitpunkt vielleicht ein bisschen komisch erscheint, aber der jetzige Zeitpunkt spielt gar keine Rolle. Sondern du musst ab dem jetzigen Zeitpunkt die richtige Strategie entwickeln zu dem, was ich gesagt habe, um daraus Kraft und Energie zu entwickeln und damit natürlich auch Dynamik zum Turnier.
Manuel Neuer.
Ja.
Es scheint so, als würde er doch wieder zurückkehren in die Nationalmannschaft. Ist es die richtige Entscheidung?
Erst einmal muss ich auch ein bisschen vorsichtig sein. Ich weiß es nicht. Es wird diskutiert und wie man so schön lapidar sagt, ist möglicherweise etwas dran, sagen wir so. Ich versuche das aber folgendermaßen zu erklären. Manuel Neuer, es ist eine außergewöhnliche Situation. Darüber brauchen wir nicht reden. Hat sich sehr, sehr spät entschieden, bei Bayern zu verlängern und hat am Ende auch möglicherweise sich entschieden, nochmal zur Verfügung zu stehen. Das ist wirklich außergewöhnlich. Und jetzt kann man sagen, in aller Härte, nein, das wollen wir nicht. Und damit haben wir im Prinzip Ruhe und stärken damit möglicherweise Oliver Baumann. Aber Entschuldigung, sind wir bei einer Kaffeefahrt oder sind wir im Hochleistungssport, wo auch die Brutalität solcher Entscheidungen manchmal im ersten Moment für die Menschen da draußen aberwitzig erscheinen? Weil das Ziel muss ja sein, den besten Torhüter zum jetzigen Zeitpunkt. Ich weiß nicht, ob das in der Geschichte so war. Wir hatten großartige Torhüter, Sepp Maier und was weiß ich, die auch sehr, sehr viel gewonnen haben. Das weiß ich nicht. Aber er ist der beste deutsche Torhüter, den wir haben. Und für ihn eine Konstellation noch mal zu ermöglichen und zurückzukommen. Klar wirbelt das im ersten Moment Staub auf. Das ist einfach so mit so einer Entscheidung. Aber willkommen im Leistungssport. Also der Beste muss spielen. Und wenn er das signalisiert, kann Julian oder Rudi, die können es dann entscheiden, entweder pro oder contra, das werden wir sehen. Aber wenn es so ist, können wir doch nicht jetzt mehr darüber diskutieren, wer eventuell mit wem dann zu welchem Zeitpunkt telefoniert oder nicht telefoniert hat und DNA vor die Kamera oder nicht. Willkommen im Leben. Und das ist einfach so. Und der Leistungssport ist immer nicht, da fließt nicht nur Honig, Milch und Schokolade den Berg runter und die müssen unten nur ihr Mäulein aufnehmen. Sie werden knallhart dafür bezahlt. Es ist Druck auf den Kessel und sie müssen gewinnen. Und so ein Turnier ist einmal eine schwierige Sache, aber du musst den Mut haben, Entscheidungen zu treffen. Und deshalb, ich bin immer für die Besten.
Manchmal muss man auch Grausamkeiten begehen, so ist es ja nun mal. Ist denn, aber tut dir Oliver Baumann leid?
Nein, aber überhaupt nicht. Also Entschuldigung, erstmal ist es ein wunderbarer Mensch, wie ich ihn wahrnehme, hat eine gute Saison gespielt in Hoffenheim. Sie haben ihr großes Ziel, ich weiß ja nicht, aber wenn du dann schon permanent auf Champions League Platz stehst, haben sie nicht erreicht. Er ist ein guter Torhüter. Aber wenn du mich jetzt gefragt hast, ob mir Marc-André Ter Stegen leid tut, dann würde ich sagen, ja. Der ist verletzt, hat oftmals die Möglichkeit gehabt, ich bin damals schon beim DFB mit ihm U17 Europameister geworden und das tut mir leid, wenn du dann nicht agieren kannst. Aber Oliver Baumann kann agieren. Es ist vielleicht ungerecht, aber das ist das Los. Und bei Torhütern, die haben ja noch weniger Platz als die anderen Spieler, deshalb tut er mir überhaupt nicht leid, sondern mir geht es darum, Deutschland muss die beste Entscheidung treffen. Und wenn es er ist, gratuliere ich ihm. Wenn es er nicht ist, gratuliere ich den anderen.
Aber der Beste ist Manuel Neuer.
Eindeutig.
Didi Hamann war gestern bei Sky 90 zu Gast. Und er hat sich zu der Thematik rund um die Rückkehr von Manuel Neuer so geäußert.
Das war vielleicht im März bei den Länderspielen, vielleicht war es kurz vorher, kurz nachher. Und dann hat er ihm wohl gesagt, dass er mit dem Gedanken spielt, den Neuer zurückzuholen.
Als aber Nummer zwei.
Vielleicht auch als Nummer drei, weil er gesagt hat, an deiner Position und deiner Situation wird sich nichts ändern, du bleibst die Eins.
Nur, dass wir es mal klären. Es ist doch völlig ausgeschlossen, dass Manuel Neuer als Nummer zwei oder Nummer drei mit zur WM fährt.
In meinen Augen ja. Allerdings bin ich kein Entscheidungsträger, sondern wir sprechen hier über die Thematik. Und du weißt natürlich, Didi, Lothar und auch viele andere Experten von mir hochgeschätzt und auch das Meinungsbild geschätzt. Das muss nicht immer meine sein, aber ist eine Klarheit und das gefällt mir auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite müssen wir eben auch in der Lage sein, wenn unser Land in eine Richtung gerade diskutiert, dass das ja so ungerecht alles ist, um zu sagen, dann müssen Sie auch aushalten, wenn ich sage, was ist daran ungerecht, wenn ein Mensch gesund ist, im Tor steht, möglicherweise eine Entscheidung bekommt, die vielleicht noch nicht da kommuniziert ist. Da. Das ist alles irgendwo möglich. Aber Entschuldigung, der Beste muss spielen. Es gibt keine andere Prämisse. Und natürlich, jetzt kann man wieder sagen, ja, der Beste und das muss zur Mannschaft passen. Und die anderen Mitspieler sind dann möglicherweise auch traurig. Dann sage ich gleich, die gleich mit zu Hause lassen. Ja. Gleich mit zu Hause lassen.
Ich meine, du hast ja mit Manuel auch lange zusammengearbeitet. Der Roman, der ja auch immer wieder in meinen Sendungen sitzt, ja, der sagt, der hat mir nicht mal ein Freundschaftsspiel abgegeben. Also das ist ja, also das kann ich mir nun wirklich nicht vorstellen, dass das passiert. Ich bin sehr gespannt. Jetzt hat ja Manuel Neuer und auch Julian Nagelsmann haben ja jetzt über viele, viele Monate immer wieder betont, das Thema ist durch. Was könnte ihn denn jetzt umgestimmt haben?
Das weiß ich nicht. Was und wie dazu geführt hat, das ist Spekulation und das mag ich nicht. Ob die Situation eintritt, werden wir ja sehen. Manu hat ein bisschen Wadenprobleme, wie lange das möglicherweise dauert und ob das auch alles eine Rolle gespielt hat im Prozess, das wird man sehen. Und dementsprechend gibt es dann eine Entscheidung. Und welche Entscheidung es gibt, Gott verdammt nochmal, selbst wenn sie für Oliver Baumann ist und Manu irgendwie verletzt ist und nicht und jetzt kann der da nicht mehr ins Tor gehen, weil es jetzt ein paar Diskussionen gab, möglicherweise wie auch immer. Also was ist denn in unserem Land passiert? Also Sensibilität ist ja alles gut und schön, aber möglicherweise nicht geeignet für den Leistungssport.
Applaus, ich naja,
mein Gott, was doch machen wir denn?
Das gefällt mir doch. Wann, also Donnerstag möchte Julian Nagelsmann ja seinen Kader bekannt geben. Ja. Er hat das ja nochmal verschoben. Sollte ja eigentlich schon vergangene Woche der Fall gewesen sein. Glaubst du, dass er das jetzt nur verschoben hat aufgrund der Thematik?
Spekulation. Das ist für mich auch, das merke ich in mir selber, was soll ich dazu sagen, wie auch immer und rum und um. Also noch einmal, ein paar Dinge haben wir auch hier in der Sendung gesagt, zu einem Zeitpunkt, wo es vielleicht hätte Einfluss nehmen können. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, um zu sagen, Entschuldigung, das ist unser Bundestrainer. Wann der nominieren will, im Rahmen der Regularien, das ist seine Geschichte und da können wir uns alle abarbeiten, alle Moderatoren, alle Experten, das ist seine Entscheidung und er muss sie treffen mit seinem Trainerstab, mit den Vorgesetzten beim DFB und dann wird er das tun und dann wird er ein paar Dinge begründen und dann werden wir wieder alle weinen, weil es sind ja ein paar nicht dabei und dementsprechend, mein Gott, was ist denn?
Bleibt denn aber ein Glaubwürdigkeitsproblem?
Warum? Warum? Die einzige glaubwürdige Frage, außer du lügst wie gedruckt und das ist was anderes. Aber hier geht es möglicherweise um ein paar Themen. Na, hätte man Zeit, weißt du,
zu viele Rollen
oder Kommunikation, ja.
Also guck mal, aber, Sané mit der Türkei.
Aber das ist doch kein Glaubwürdigkeitsproblem, sondern das ist ein Problem, um zu sagen, wenn man es anders sieht, es ist die Suche nach dem möglichst Optimalen mit einem Bundestrainer. Julian ist 38 und ich habe das immer erwähnt und da kann man drüber reden. Der ist nicht 58 oder 68, wie manch Trainer Ancelotti und geht in die Richtung, der ist brasilianischer Nationaltrainer. Natürlich wird er auch aus gewissen Themen lernen in der Wahrnehmung. Das ist doch überhaupt keine Frage. Aber jetzt die Dinge so zu dramatisieren, das ist einfach ungerecht. Wir wussten das alles von vornherein und jetzt gilt es zu bündeln, um zu sagen, okay, der hat Stärken und Schwächen, aber ein Fußballfachmann ist er allemal. So, und jetzt müssen andere mit in die Bresche springen, um alles ein Stück weit zu stabilisieren.
Dadurch, wenn man einige Rollen rückwärts macht, auch mit der UNDAF-Thematik, schafft man dann dadurch diese Einheit zu schaffen, von der du gesprochen hast.
Deshalb glaube ich, dass es wichtiger denn je ist, auch eine gewisse Achse zu haben mit den Bayern. Ich habe zwar gestern in der Diskussion, ich hatte da zufällig reingeguckt, dass angeblich die besten Bayern keine Deutschen wären. Also da könnte ich ja durchdrehen. Das ist ja gar keine Frage. Wir haben Manuel Neuer, wir haben Orbich hinten. Egal, ob der nominiert wird oder nicht. Tah hat eine sehr, sehr gute Runde gespielt. Ja. Beim ersten Tor sah er nicht gut aus. Joshua Kimmich, Pavlovic ist gut. Goretzka ist dabei. Gnabry ist leider verletzt, Musiala kommt dazu, da hast du eine Achse. Ich kann nur empfehlen, in solchen Situationen. Aber da muss
ich dir widersprechen. Also ich finde Kane besser als die, die du genannt hast. Ich finde Olise besser. Ja. Ich finde Diaz besser. Ja. Die finde ich alle besser als.
Ja, aber die haben nur zu dritt gespielt gegen Paris.
Nein, das nicht.
Das ist doch vollkommen klar. Die sind außergewöhnlich. Aber wir können doch jetzt nicht feststellen, um zu sagen, also bevor die irgendwann den Ball bekommen haben, muss es ja ein paar Idioten dahinter gegeben haben, die irgendwie den Ball erkämpft haben, weil. Also so gut sind sie dann auch nicht gegen den Ball. Ich will nur damit sagen, es ist immer die Kombination. Und die Kombination der gerade deutsch genannten muss natürlich im Zuge dessen Einfluss zu nehmen mit Julian, auch mit Rudi. Hierarchisch, Führungsrolle. Und natürlich weiß ich nicht, ob Dennis Undav vielleicht noch beleidigt anreißt, was ich mir nicht vorstellen kann, weil der macht sich sowieso nicht so viele Gedanken. Aber es wird in jeder Situation, vom ersten Tag an, wird es möglicherweise Widersprüche geben, wird es möglicherweise Dissonanzen geben. Ja, aber da soll nur ein Bundestrainer verantwortlich sein. Was ist denn dann die Aufgabe vom Spieler? Nur zum Trainer zu sagen, ja, einen Abend, das mache ich, sondern in diesen Prozess auch mit einzuwirken, dass über die Leistung dessen, was wir beim Turnier brauchen, was wir vorher genannt haben, um am Ende der Team Spirit, den musst du leben. Ja, und vielleicht sind zwei, drei nicht zufrieden. Dann musst du als Jo Kimmich zwei, drei andere noch dazu in der Achse. Schlotti gehört auch immer mehr dazu. Vielleicht ist Manuel da. Die müssen dann alle negativen Sequenzen und Elementen, die es geben kann, auch mit dem, was du gesagt hast, ja, die muss man neutralisieren, besprechen, aufarbeiten, um zu sagen, es macht keinen Sinn, wenn zu diesem Turnier 5 Spieler mitfahren, es sind zwar 26, die ja beleidigt sind oder ihre Rolle nicht so. Und diese negative Einflussnahme am Ende auf die Mannschaft wirkt, dass sie ein wunderbares Alibi haben, um nach dem Turnier zu sagen, wenn es nicht gut lief, es war doch alles nicht so klar und es war auch manches unehrlich und es war auch manche, wir spielen die Weltmeisterschaft. Wo leben wir? Und deshalb, Trainer, ja, Rudi, ja, aber vor allen Dingen in der Mannschaft jetzt einen Kern zu schaffen, das ist nicht zu spät, um zu sagen, und ihr sorgt mit dafür, dass wir hier
ein Team sind. Die Frage ist halt, ob wir diese Typen haben. Und,
haben wir.
Haben wir?
Haben wir. Okay. Haben wir.
Wen denn?
Wenn Manuel Neuer dabei ist, okay. Wenn er nicht dabei ist, Olli Baumann, der wird ein paar Tage brauchen, um sich zu schütteln, gar keine Frage. Tah nimmt Einfluss. Nicht so extrovertiert wie früher. Kimmich nimmt Einfluss. Ich glaube auch, Goretzka nimmt Einfluss. So, und da hast du schon mal, wenn du 3, 4 Leute hast, klar, aus einer Achse, Schlotti habe ich genannt, der ist immer mehr auf dem Weg, ein Führungsspieler zu werden. Der ist auf dem Weg, der ist noch nicht fertig. Aber vielleicht ist es der Weg zwischen der Nominierung, zwischen dem Treffen bis zum Turnierbeginn.
Aber das kannst du dir ja nicht wünschen, dann wechselt er ja noch den Verein.
Das soll er ja selber entscheiden. Es geht einzig und allein darum, haben wir das in unserer Mannschaft? Okay. Und ich glaube, dass wir Typen haben, die wollen Außergewöhnliches erreichen. Wir haben natürlich auch im Hinblick unserer Gesellschaft natürlich diesen Typen ein Stück weit abgewöhnt, dann auch wirklich richtig Einfluss zu nehmen, um Sequenzen oder Elemente, die wir gesagt haben, auch aktiv zu beeinflussen. Also eins ist klar, mit nur Friede, Freude, Eierkuchen wird es nicht gehen. Aber es geht dann um Vertrauen, über Offenheit, Klarheit und Gemeinsamkeit. Sonst wird
Vertrauen.
Es nicht gehen.
Bleiben wir bei Vertrauen. Didi Hamann hat sich nochmal geäußert.
Ja, hat sich viel geäußert.
Hat sich viel geäußert. Viel richtig geäußert. Ich bin gespannt, ob du das auch richtig findest, weil er sieht die Neuer-Rückkehr innerhalb der Mannschaft sehr viel kritischer. Ja.
Nur ich könnte mir vorstellen, dass es von den Nicht-Bayern bei einer Nominierung großen Gegenwind gibt, weil du hast einen Torwart, wenn ich Spieler gewesen wäre, hätte mich gefragt, habe ich gesagt, nee, der Baumann hält. Der Baumann ist mit uns durch die Quali gegangen, wir hatten schwere Spiele. Der ist der Grund, warum wir überhaupt nach Amerika fahren, weil es waren ja einige brenzlige Situationen, wo er uns auch den Hintern gerettet hat. Ja? Und jetzt zu sagen, wo der andere zurückgetreten ist vor 2 Jahren, alle anderen die Quali-Spiele machen lässt und dann zu sagen, so Männer, ich bin wieder hier, das geht schlichtweg nicht.
Hoppala. Ich mag ihn, habe ich gerade schon gesagt, sehe ich völlig anders.
Ja.
Dann alle, die weinen, mit nach Hause. Mit nach Hause. Es macht keinen Sinn. Das ist möglicherweise ungerecht. Aber wer sagt, dass es im Leben immer gerecht zugeht? Punkt eins. Punkt zwei. Also weil es ungerecht ist, kann ich keine Leistung mehr bringen. Ich lache mich tot. Also wo leben wir mit einer Tatsache, die für Didi und für mich, was er sagt, ist total nachvollziehbar. Aber die Lösung dessen, was er gesagt hat und möglicherweise Spieler dann auch handhaben, dann würde ich sagen, lass uns das Turnier absagen. Lass es uns absagen, weil dann macht es keinen Sinn, wenn wir doch so weit sind, dass eine Personalie von jemandem, nochmal, außergewöhnliche Situation, außergewöhnliche Maßnahmen möglicherweise, das vielleicht alles nicht optimal gelaufen ist. Also das sollte dann der Grund sein, warum wir bei diesem Turnier versagt haben. Dann können wir alle einpacken, alle inklusive Experten.
Ja. Inklusive Experten. Ich bin total deiner Meinung. Würde dennoch jetzt noch mal ins Feld führen, weil du gesagt hast, gute Harmonie innerhalb des Teams und ungerecht. Ich finde es übrigens auch nicht ungerecht. Aber wenn man sagt, das ist ungerecht und gute Harmonie, das beißt sich natürlich.
Nee. Weil am Ende weiche Faktoren, wie die wir gerade nennen, geschlagen werden von der knallharten Professionalität. Das ist menschlich, was Titi gesagt hat, nachvollziehbar. Aber wenn ich Profi bin, dann muss ich ja theoretisch dann die Bereitschaft mitbringen, zum Bundestrainer zu gehen, ob messbar oder nicht messbar, und sagen, Trainer, ich kann mit der Entscheidung nicht leben, ich bin total deprimiert, lass mich mit dir zu Hause. Das wäre ja im Grunde genommen sehr ehrlich. Ist jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, aber über was reden wir gerade an Anhaltspunkten, um der Nation zu signalisieren, aus unserem Fußball heraus, im Prinzip die totale Kapitulation, muss man ja sagen, um zu sagen, also wenn die Entscheidung kommt, können wir alle nicht mehr spielen, weil ein paar sind traurig, ein paar freuen sich und ein paar sind durcheinander. Dann wird es natürlich nicht gelingen. Und letztendlich, jetzt geht es darum, die Geschichte über die Torhüter. Es wird auch möglicherweise in der Nominierung, es wird möglicherweise in der Aufstellung, es wird bei diesem Turnier mit 26 Spielern so viel Ungerechtigkeiten geben, wo wir sagen, haben jetzt die Ungerechtigkeiten unsere Prämisse oder haben die, sagen wir mal, die Gemeinsamkeit, das Wir-Gefühl, auch mal im Streit, auch mal im Zimmer, auch mal auf dem Trainingsplatz, auch mal die Auseinandersetzung, das Ziel, ein Team zu werden, oder haben wir das Ziel, Mitleid erzeugen zu wollen? Mit Mitleid wirst du nicht viel gewinnen.
Ja. Ich meine, du hast ja schon, ich glaube, in unserer allerersten Sendung gesagt, wenn wir auf die Besten verzichten können, dann geht's uns.
Aber nicht nur deshalb nehme ich die Konstellation in Schutz. Ich nehme sie jetzt in Schutz aufgrund der Tatsache der Professionalität. Ich nehme sie nicht so sehr in Schutz, um zu sagen, wird es so kommen oder andere Kommunikation, wie auch immer. Das nicht unbedingt. Aber wir können jetzt nicht mehr zurückschauen. Ja. Wir müssen nach vorn schauen.
Also soll Julian Nagelsmann jetzt einfach auch sein Ding durchziehen und nicht nach links und nach rechts, sondern das machen?
Definitiv mit seinen engsten Vertrauten. Ja. Ich kann ihm das nur raten. Nicht, dass er das Gefühl entwickelt, um zu sagen, wenn ich mir da vielleicht mal da einen Rat einhole oder da einen Rat einhole, dann ist das Schwäche. Sondern es ist ein ganz einfacher Punkt. Er ist 38 Jahre. Seine Augen sehen die Welt noch anders wie von Rudi, manch anderem, die er dann hat, darauf muss er achten. Es ist nicht immer das, was ich sehe, die Wahrheit, sondern oftmals ist es die Erfahrung, die Ruhe und die Konsequenz, was daraus entsteht. Das würde ich ihm wünschen. Aber ansonsten nicht auf das Gelaber hören in unserem Land, was da aktuell passiert.
Ich habe ja auch immer wieder in den letzten Monaten gesagt, Manuel Neuer, ich würde es gut finden, wenn er zurückkommt. Habe da auch ordentlich auf die Fresse gekriegt von so ein paar Leuten. Noch aber einmal, letztes Thema dazu. Die Kommunikation, die du ja gerade angesprochen hast. Ich finde, wo man einen Punkt hat, ist, wenn es diese ominöse 55er-Liste gibt, wo Manuel Neuer draufsteht, dann mache ich das ja nicht einfach irgendwie, sondern dann müssen da Gespräche stattgefunden haben. Jetzt nehmen wir mal an, Manuel Neuer kommt tatsächlich zurück, weil Julian Nagelsmann mit ihm gesprochen hat. Dann finde ich es schon respektvoll, wenn ich vorher, weil ich muss ja damit rechnen als Bundestrainer, das wird mir geleakt irgendwie. Wenn ich dann mit dem Baumann spreche und sage, du pass auf, es tut mir total leid, aber du bist es nicht. Klare Kommunikation, Klarheit schaffen. Weil so wie es jetzt natürlich gelaufen ist, dass Sky die Meldung macht, der verliert 4-0.
Seid ihr so gut?
Ja, was soll ich sagen?
Außergewöhnlich.
Dann macht Sky diese Meldung und dann kommt der Junge nach dem Spiel, die verlieren 4-0, der verpasst die Champions League und dann kriegt er auch noch gesagt, du übrigens, der Manuel Neuer soll die Nummer 1 sein. Der, ja. wusste das ja, ja offensichtlich. Ja. Das finde ich schon schwierig. Weil wenn ich dir sage, pass auf, du bist nicht mehr mein Mann, Matthias, dann sage ich es dir. Dann sage ich nicht irgendwie, dann sage ich es dir und nicht irgendjemand anderes.
Also du hast meine Antwort ja, war ja schon in deiner Fragestellung mit all dem, was du gesagt hast, dem will ich da gar nicht widersprechen. Aber was werden, der Baumann wäre die Nummer 1, die anderen wären alle tief, tief traurig und deprimiert, also Torhüter 2 und 3 und der Baumann verletzt sich in der Vorbereitung. Was ist denn dann? Brechen wir dann zusammen? Ist dann Ende in Deutschland? Können wir die anderen beiden Torhüter nicht ins Tor stellen, weil die sagen, ich bin so deprimiert, weil ich habe gehört, ich bin die Nummer 2, jetzt soll ich die 1 sein, ich komme damit nicht zurecht. Das ist übertrieben, was ich sage. Ich versuche ja nur für unser Land, für die Gesamtsituation, dessen, weil ich mir einfach wünsche, wir sind Deutschland.
Aber sind wir zu weich einfach.
So ein Pauschalurteil will ich gar nicht benutzen, sondern ich will einfach sagen, dass die Prämissen des Leistungssports und die Eignung dafür oftmals, du hast es vorher gesagt, Grausamkeiten und Entscheidungen obliegen, die manchmal auch nicht nachvollziehbar sind. Aber wir denken immer, ich habe vorher von Honig und Milch und Schokolade gesprochen, so und der Kontoauszug am Ende des Monats, da steht eine Summe drauf. Wie viel Prozent würden gerne das haben oder wie viel Prozent bekommen? Das ist das verschwindend gering. Damit ist alles verbunden und alles bezahlt an Schönheit, aber auch an Traurigkeit, Grausamkeit, an Verletzung und an Ungerechtigkeit. Ist alles unten mit bezahlt.
Dann würde ich sagen, machen wir doch mal eine kurze Unterbrechung und sind hier gleich. Also ich fand es bis jetzt mega. wir sind hier gleich zurück bei Sammer und Basile, der Hagedorn Talk. Willkommen zurück, liebe Zuschauer, bei Sammer und Basile, der Hagedorn Talk. Und jetzt wollen wir sprechen, Matthias, über die Bayern. Ja. Sie sind in der Champions League leider aus deutscher Sicht ausgeschieden. Was fehlt Ihnen denn noch zu Paris?
Ich muss sagen, schon von Anfang an, Kompany, FC Bayern, er mit seiner Persönlichkeit, er mit seiner Spielidee, war für mich eine Inspiration. Weil in einer Art und Weise er uns konfrontiert hat in der Art und Weise der Spielidee, dieses Mannorientierte. Ich kann mich erinnern, auch im Frühjahr schon und im Spätherbst die Spiele. Das war schon Wucht, das war Power, es war mannorientiert, es war überlegen und mit sehr, sehr viel Individualität geprägt. Ich glaube, oder habe mir dann überlegt, ja, aber es muss ja außer Glück und Pech eine Ursache geben, warum ist Paris weitergekommen und warum muss Bayern vielleicht noch einen Schritt gehen. Unabhängig der Tatsache von Schiedsrichterentscheidung, von Glück oder Pech, darüber brauchen wir nicht reden, es waren zwei Spiele und am Ende hat sich Paris durchgesetzt. Ich glaube, für den Feinschliff der Bayern den nächsten Schritt zu gehen, ist es am Ende ein komplexer Gedanke. Physisch, die Leistungsvoraussetzung, physisch Vollmaschine, gar keine Frage. Technisch-taktisch, gegen den Ball, mannorientiert, wow, gar keine Frage. Aber zu viele Gegentore. Mhm. Und was ist der Unterschied jetzt zu Paris? Und deshalb, die Idee musst du als Bayern München nicht verwerfen. So würde ich jetzt für mich argumentieren, um zu sagen, aber ich habe auch Paris in Liverpool gesehen, auch in der zweiten Halbzeit gesehen. Die haben genauso verteidigt wie in München, weil sie physisch nicht so stark waren wie Liverpool und sie waren physisch schon lange nicht so stark wie der FC Bayern. Also hat ihr schlauer Trainer irgendwann gesagt, 5-Meter-Abstöße, immer ins Aus. Kopfball gewinnen wir keine, zweite Bälle, zu hohes Risiko, immer ins Aus. Beim dritten habe ich gedacht, entweder, ich habe keine Ahnung, der Safonov ist eine Katastrophe oder es ist wirklich Strategie. Mhm. Also du merkst, dass Luis Enrique ein extrem schlauer Trainer war. Und wenn man den nächsten Schritt in meinen Augen gehen will, muss man die Identität des FC Bayern, die Spielidee und Kompany seine Spielidee gar nicht verteidigen, gar nicht verwerfen, aber er kann sie vervollkommnen. Beispiel, erste Tor, das sieht man jetzt nicht. Am Ende lässt sich Upamecano rauslocken. Mhm. Wenn man auch manchmal, vielleicht nur 10% im Spiel, manchmal raumorientiert spielt, lässt sich Tah im Zentrum auch nicht mit rauslocken, sondern der sagt, Gefahr, Riesenloch, großer Raum, dann komme ich zur individualisierten oder von der individualisierten Manndeckung in einen Gruppen, Abwehr ist Gruppe, taktischen Raum, um zu sagen, jetzt folge ich dem nicht. Selbst wenn der im Mittelfeld angespielt wird, ist das nicht so gefährlich, wenn einer einen tödlichen Pass spielt und der läuft alleine auf den Torhüter zu. Die Kombination, das eine, was Bayern München jetzt auszeichnet und mich auch inspiriert hat, ist fantastisch. Aber ich glaube, sie können es vervollkommnen, um für gewisse Situationen gewappnet zu sein, um nächstes Jahr Paris im Halbfinale zu schlagen.
Hat denn Paris gezeigt, auch wieder gegen die Bayern, dass sie beides können, Champagner trinken und Dosenbier saufen?
Das ist eine gute Metapher, die ist spannend. Und vor allen Dingen haben sie mit Luis Enrique einen Trainer, der seinen Spielern etwas beigebracht hat, Dembélé gegen den Ball, wir haben es im letzten Jahr schon gesagt, zu arbeiten. Plötzlich guckst du die Aufstellung in München an. Doué plötzlich Mittelstürmer, Dembélé über rechts, ja. Das erste Tor fällt, alle waren durcheinander, wo ist mein Gegenspieler? Also es sind so kleine Nuancen, wo du merkst, dass Luis Enrique schon ein Weltklasse-Trainer ist und Kompany in meinen Augen mit seiner Persönlichkeit, mit seinem Gedanken sich nicht verstecken muss. Aber der eine ist zumindest ein bisschen älter und mindestens einen Tag schlauer gewesen. Das ist kein Vorwurf an nichts, sondern um zu sagen, diese Handhabe auch anwenden zu können, wenn ich sie handhaben muss. Weil sowohl in Liverpool als auch in München, das ist nicht Luis Enrique Fußball. Aber wenn es zu der A-Note des Ergebnisses führt, nehme ich das in Kauf, obwohl ich die B-Note möglicherweise etwas mehr möchte.
Sollten die Bayern und Kompany auch an einem Plan B mal arbeiten?
Plan B klingt viel zu negativ, weil das ist immer so, Plan A, wer nicht B hat, ist schlecht grundsätzlich. Ich habe von Vervollkommnen der Idee gesprochen, dessen, was sie haben. Du musst das nicht in Frage stellen. Du musst möglicherweise, das müssen aber die Bayern und Kompany entscheiden, du kannst Nuancen und Sequenzen dazu tun zu dieser Idee, um dann auch gewisse Sequenzen zu stabilisieren und vielleicht etwas weniger Gegentore zu bekommen, auch im Vorfeld dieser beiden Partien.
Die Bayern haben jetzt noch die Chance, nach 6 langen Jahren auch den DFB-Pokal mal wieder zu gewinnen. Ist es nur mit einem Sieg am Ende eine gute Bayern-Saison?
Willst du am Ende deiner Karriere oder 20 Jahre später auf deiner Karte stehen haben, es war möglicherweise eine gute oder sehr gute Serie, oder willst du stehen haben, Titel? Und deshalb gehören Titel immer dazu. Sie haben eine außergewöhnliche Meisterschaftsrunde gespielt. Dortmund, ich glaube, 73 Punkte und trotzdem so weit weg wie die Erde vom Mond, zu den anderen auch. Also deshalb großes Kompliment an Bayern München. Aber du musst natürlich auch, wenn du ein Finale spielst gegen den VfB, den Anspruch haben, es gewinnen zu wollen. Die Bewertung, wenn sie es gewinnen oder wenn sie es nicht gewinnen, ob außergewöhnlich, ob sehr gut oder gut, ganz ehrlich, das ist mir völlig wurscht und ich will das gar nicht benennen, weil du kannst auf deine Karte irgendwann nicht schreiben, ich war überall Zweiter, aber eigentlich gut. Das ist kein Fakt. Ich mag lieber Fakten.
Und das sind Titel. Dann, Matthias, würde ich gerne mit dir noch ein weiteres Thema besprechen. Die Trainer in der Bundesliga. André Riera, den ich echt einen spannenden Typen fand, hätte mir gewünscht, dass es da noch weitergeht, ist jetzt auch wieder entlassen worden, oder? Man hat sich einvernehmlich getrennt, so ist, glaube ich, das genaue Wording. War die Bundesliga noch nicht bereit für so einen Typen wie Riera?
Boah, das an seiner Person zu handhaben, fällt mir schwer. Und ich merke in mir selber, da sträubte sich, weil ich das nicht beurteilen kann. Ich war nicht in der Kabine da. Ich habe Interviews gesehen. Er hat etwas getan, wo er natürlich auch sehr, sehr stark kritisiert wurde. Aber auf der anderen Seite sagen wir immer, wir brauchen Typen. Ja, es gibt trotzdem auf Dauer nur eine Wahrheit. Du solltest am Wochenende ein Spiel gewinnen. Und wenn du in der Woche spielst, sollst du da auch gewinnen. Und das ist immer die Krux an der Geschichte. Es gibt immer in der Entstehung eines Trainers, und deshalb mal weg von Riera, zu jung oder zu alt. Das eine ist die Strategie, das ist die Theorie, und man versucht, einen Trainer zu verpflichten, entsprechend in der Handhabe einer Spielidee. so, wir wollen so und so und so spielen. Aber es gehört so viel mehr dazu. Es kommen konditionelle Aspekte dazu, haben wir immer gesagt. Es kommen Persönlichkeitsaspekte dazu. Fußball ist so flexibel und so, ja, auch vielschichtig, dass es manchmal auch nicht immer so leicht ist für die jeweiligen Sportdirektoren, den richtigen Trainer zu finden, um zu sagen, ja, und das ist die Handschrift und wie auch immer drum und um. Und das ist nicht immer einfach. Und deshalb kann man jetzt merken, der Trend möglicherweise, wie der Fußball sich gerade verändert. Eine Zeit lang hat man ja gesagt, die Alten können alle nichts. So, die sind die Gestrigen und die sind nicht mehr innovativ und die leben im Gestern. Nur das, was heute zum Teil Fußball gespielt wird, war früher die klassische Manndeckung. Nur da gab es noch ein Libero, also Franz Beckenbauer, Lothar Matthäus und wie auch immer, dass du immer noch eine Absicherung hattest. Und trotzdem muss man dazu zählen, wenn man einen Trainer holt, gleichzeitig mit einer großen Persönlichkeit ausgestattet zu sein, dass das für einen jungen Trainer manchmal an die Grenzen stößt. Und wenn es dann doch nicht nur die Spielidee ist und der Fußball sich dramatisch verändert, muss er andere Stärken haben, die Führung der Mannschaft, konditionelle Aspekte, wie wir es gesagt haben, hierarchische Denkweisen und Souveränität in der Ausstrahlung. Und wenn du dir heute eben anguckst, wo Urs Fischer Mainz hergeholt hat und wo sie jetzt stehen, in welcher Unaufgeregtheit, in welcher Stabilität, in einer wunderbaren Persönlichkeit mit gar keinen übertriebenen Habitus. Dieter Hecking mit Wolfsburg, wir haben das auf der einen Seite kritisiert, dass sie überhaupt da unten stehen, aber er hat überhaupt den Glauben nochmal zurückgebracht. Also wir brauchen immer, sowohl in der Ausbildung als auch in der Besetzung, wir brauchen immer eine gute Mischung zwischen Jung und Alt, möglicherweise zwischen gestern, Innovation von heute. Aber Innovation ohne Tradition ist oftmals orientierungslos. Also deshalb immer die gute Mitte.
Ich habe mal geguckt, Matthias. Frankfurt, Leverkusen, Union Berlin, Augsburg, Borussia Mönchengladbach, Wolfsburg, Köln. Überall, wo man nicht genau sagen kann, wer ist denn da jetzt eigentlich nächstes Jahr Trainer? Haben wir in der Bundesliga ein Trainerproblem?
Wir haben das, finde ich, vor, wie lange bin ich jetzt vom DFB weg, 16, 26, vor 10, 15 Jahren haben wir das auch diskutiert, gar keine Frage. Aber wir hatten 14 einen Weltmeistertrainer mit Jogi Löw. Wir haben jetzt mit Hansi Flick in Barcelona einen Trainer, der gerade die lange Nase Real Madrid zweite Mal gezeigt hat, Meister geworden, in einer Art und Weise, wie auch immer. Jürgen Klopp nimmt gerade eine schöpferische Pause, wie lange Tuchel. Auch... immer Thomas Tuchel, englischer Nationaltrainer, eine aufstrebende Nation im Fußball. Und dann haben wir in Deutschland natürlich auch Trainer Kompany, macht das hervorragend. Niko Kovac macht das sehr, sehr gut. Ich glaube, dass wir eher darüber diskutieren sollten, in der Definition zu sagen, was ist ein Manager und was ist ein Sportdirektor. Ich glaube, dass wir mehr der sportlichen Strategie Platz geben sollten und auch Menschen dafür verantwortlich machen sollten, wo ein Trainer immer wieder ein Bestandteil ist, um dann ausgesucht zu werden und auch stabilisiert zu werden im Austausch. Und deshalb ist es ja immer die Kombination. Es wäre für mich zu kurz gegriffen, um aktuell zu sagen, wir haben ein Trainerproblem. Ich finde, wir haben in Deutschland ein inhaltliches Problem. Welches? Auch in der Ausbildung, dass wir den ganzheitlichen Ansatz jetzt gerade versuchen zu verändern, sehr im Spielerischen, im Straßenfußball. Hannes Wolf, großes Kompliment, aber wir müssen auf die Basiselemente achten, Grundlagentechnik, Grundlagentaktik, Grundlagenausdauer spielt auch eine Rolle. Also das müssen wir auf der einen Seite handhaben, eigentlich unsere sportliche Strategie wieder ein Stück weit festzulegen. Und ich finde eben auch, wir müssen unterscheiden in der Organisation von Vereinen, zu sagen, es gibt Manager in der Umsetzung von Technik. Also es gibt eine Kaderkonstellation, wo man darüber spricht, wen man holen will, was man tun will. Das ist eine sportliche Aussage mit Trainer, mit einem Sportdirektor darum zu kümmern. Und dann gibt es eigentlich die Umsetzung, das ist Technik. Also das sind Management-Themen. Aber wenn der Sportdirektor am Ende immer mit den Transfers in Verbindung gebracht wird, dann ist das in meinen Augen kontraproduktiv für das gesamte System. Ein Sportdirektor muss verantwortlich sein, mit dem Trainer natürlich eine Mannschaft zu führen. Der Trainer hat sein Aufgabengebiet, da redet man nicht rein, da ist man Ansprechpartner, Gesprächspartner, gar keine Frage. Da gibt es Staff, da gibt es die Leistung, die rundherum organisiert müssen, der Individualisierung, da gibt es Nachwuchsarbeit, das muss ja alles in einer sportlichen Hand sein. Aber wenn du dich dann noch alle Berater mögen mir verzeihen, sich mit denen auseinandersetzen muss, wenn du Vertragsgespräche hoffentlich. Ich brauche das auch für mich, dass ich ein paar habe, die dann so sind. Und du verlierst so viel Zeit für die Umsetzung, dass das vom Sportlichen weggeht. Für mich ist das Sportliche 1, die Umsetzung 4 oder 5. Das ist wichtig für den Verein, finanziell gar keine Frage. Aber wenn, also du willst eine sportliche Entscheidung treffen, der Manager oder der Sportdirektor, der wird dann im Prinzip einen Transfer wollen. Der wird aber eigentlich nicht mit der sportlichen Strategie, sondern mit dem Transfer in Verbindung gebracht. Dann wird er ja erstmal alles tun, um den Transfer umzusetzen oder die Vertragsverlängerung, weil er sagt, das wird mir zugeschrieben. Ja. Das kostet möglicherweise dem Verein viel, viel mehr Geld als in der anderen Seite. Und deshalb braucht es die Kombination von sportlicher Strategie und Management-Themen in der Umsetzung. Und ich finde es immer problematisch, wenn der reine Sportdirektor, der für die sportliche Strategie verantwortlich gleichzeitig noch Management-Themen hat. Und,
also sollte man das trennen?
Es gibt einen Finanzer im Club, oder? Mhm. Es gibt in der Regel einen CEO, der Geschäftsführer Sport. Du hast so viele erfahrene Manager, auch die mit Geld umgehen, dass dieser Widerspruch, um zu sagen, also wenn der Sportdirektor nur eigentlich mit den Transfers in Verbindung gebracht wird oder mit dem anderen nicht, das ist falsch. Also das ist inhaltlich und in der Strategie falsch. Der Sportdirektor muss immer mit der Entwicklung des einzelnen Spielers, mit der Entwicklung des Trainers in Verbindung gebracht werden, mit dem Staff. Das ist der sportliche Weg, Leitlinie, Verbindung zur Nachwuchsarbeit. Und alles, was du dazu holst, braucht Entscheidungsgewalt, da brauchst du die sportlichen Köpfe dazu. Aber die Umsetzung, jemanden zu holen, Vertragsgespräche zu führen, Management-Themen zu machen. Also das hat mich in der Regel immer gelangweilt. Es geht um die Entscheidung und die Umsetzung, weil der Sportdirektor, wenn er da, ich habe es gerade schon gesagt, er wird am Ende so viel mehr bezahlen, wenn er es dann irgendwie gewuppt kriegt, weil man sagt, boah, großartig, wie er den Spieler bei uns gehalten hat. Hat zwar 20 Millionen zu viel gekostet, aber ist halt bei uns. Es ist ein Widerspruch. Und deshalb finde ich, ist doch nur meine Meinung, das fein, säuberlich in der Gemeinsamkeit, aber dann auch wieder zu trennen in der Umsetzung. Es gibt zu viel zu tun im Sport, dafür tun wir zu wenig. Du hast nach den Trainern gefragt, ich finde, die Trainer sind zum Teil nicht schuld. Ich finde, wir haben zu wenig gute Sportdirektoren.
Wenn man mal sieht, Leverkusen, angeblich wollen die ja den Hjulmand jetzt auch wieder freistellen. Das heißt, dass der zweite Trainerwechsel dann schon in einer Saison, genauso wie auch bei Frankfurt. Mhm. Wer übernimmt denn da mal die Verantwortung eigentlich?
Ja, nochmal das, was ich gerade gesagt habe, in der vorhergehenden Frage ein bisschen lang, das ist die Theorie. Und am Ende wird immer die Praxis die Wahrheit sein. Aber du musst dich natürlich diesen Dingen stellen. Und Leverkusen ist es gelungen, mit Xabi Alonso ein Jahrhunderttalent zu verpflichten. Ich glaube, Real Madrid wäre am Ende auch noch froh gewesen, wenn er geblieben wäre, als das, was dann im Nachhinein passiert ist. Ist für mich, ich durfte ihn kennenlernen. Das ist eine Jahrhundertpersönlichkeit. Und das hat er in Leverkusen gezeigt. Du kannst anschließend erst einmal schon mal daneben liegen. Das ist jetzt passiert. Aber im Endeffekt
direkt zweimal ist in einer klar, Saison daneben liegen?
Ja, kann passieren. Also der Bonus von Xabi Alonso wirkt noch nach, aber ich weiß ja auch nicht, was sie tun oder was sie machen. Es geht einzig und allein zu sagen darum, dass es eben so schwer ist, den Sport immer wieder einzuschätzen, um zu sagen, ich verpflichte heute den Trainer, der aber auch gleichzeitig heute gut ist, aber für die Idee von morgen offen ist. Und das ist nicht immer einfach. Das klingt in der Theorie manchmal leichter. Und ich möchte wirklich dann sowohl Simon Rolfes als auch Markus Krösche, ich glaube, dass das Experten und Fachleute sind. Aber ich glaube, dass sie in der jetzigen Zeit so viel lernen wie noch nie in ihrer gesamten Laufbahn als Manager oder Sportdirektor.
Weil du sagst, wir haben zu wenig gute Sportdirektoren, ja, oder zu viele schlechte. Wie löst man das Problem?
Ich glaube, dass die Organisationsform, wie wir sie in Deutschland haben, um zu sagen, der Sportdirektor ist gleichzeitig Kaderplaner, Manager, Gesprächspartner zu den Beratern, ist für mich nicht umsetzbar. Also ich finde, der Trainer ist jeden Tag bei der Mannschaft. Das Kapital, die Spieler sind das Kapital des Vereins. Das ist das höchste Gut, egal ob erfahrene Spieler, junge Spieler. Das musst du jeden Tag entwickeln. Jetzt kann es aber sein, dass der Sportdirektor gerade mal 3 Tage weg ist und irgendwelche Vertragsgespräche führen muss. Oder aber es kommen ein Berater, wir wollen den Vertrag. Ich kann jetzt das Training nicht gucken, wie auch immer. Mhm. Ich bin der Meinung, wenn es möglich ist, und das, was ich nur sage, ist doch nur eine Anregung für einen Gedanken, um zu sagen, dass ich glaube, dass es eine sportliche Leitlinie geben muss. Und am Ende Inhalt, das ist der Inhalt. Die Struktur ist, dass den Inhalt immer eine Person verantworten muss, dann musst du nur noch den richtigen Menschen finden. Es geht immer Inhalt, Struktur, Menschen. Wir haben den Inhalt bei uns nicht richtig definiert für die Aufgabe eines Managers oder Sportdirektors. Damit verwässert das. Die Struktur, habe ich gerade gesagt, da ein bisschen mehr, da ein bisschen weniger. Und am Ende gehen wir auf die Menschen, um zu sagen, das ist der Richtige oder das Falsche. Aber du musst immer über den Inhalt diskutieren. Und das passiert in meinen Augen bei uns zu wenig.
Schafft es denn Kathleen Krüger, eine gute Sportvorständin zu sein?
Ich bin sehr optimistisch. Man muss natürlich wissen, ich durfte 4 Jahre mit ihr zusammenarbeiten und sie war die Assistentin von Christian Nerlinger. Und als ich dazu kam, war ich natürlich von vornherein skeptisch, weil ich immer denke, alte Situationen möglicherweise abzuschneiden. Es gibt Kommunikationswege und wie auch immer. Also ich war am Anfang natürlich, soll ich das handhaben? Ich hatte eine eigene Assistentin, soll ich sie noch dazu nehmen? Soll ich sie nehmen? Also ich war ein bisschen durcheinander, gar keine Frage. Uli Hoeneß, alter Ratgeber, sagte zu mir, schau dir es in Ruhe an. Und danach kannst du immer noch entscheiden. Und dann haben wir es uns angeschaut und dann haben wir, ich hatte ja auch einen Wissenschaftler an der Seite, und haben gesagt, okay, wir versuchen Bayern München ein Stück weit sportlich etwas zu geben, den Trainer zu stärken, eine neue Hierarchie herauszubilden, auch gegen den Ball, nicht nur mit 8 Mann zu verteidigen, sondern Frank und Arjen müssen irgendwann auch mitmachen. Das wollten wir verbessern. Und organisatorisch, wir haben gar kein Teammanagement. Bei Bayern, Moment mal, wenn wir auf Reisen sind, wer fährt vor, eine Ernährungsberaterin, wie auch immer, wer ist, wie ist das alles organisiert? Und das ist dann Kathleen Krüger geworden. Jetzt kann man sagen, ja, Moment mal, deshalb Sportvorständin ist noch mal was anderes. Aber sie ist ständig den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung gegangen. Auch bei Bayern jetzt grundsätzlich für eine Strategie übergeordnet verantwortlich. Und sie hat, Klaus Costa heißt da, glaube ich, der Sportdirektor in Hamburg, jemanden, der auch sich in diesen Sequenzen auskennt. Sie ist eine Strategin und sie ist tough. Und deshalb gratuliere ich dem HSV, gratuliere ihr. Und ich würde mich jetzt aus dem Fenster lehnen und meinen, dass sie es gut machen wird.
Wir drücken die Daumen, auch weil Hamburg einfach ein geiler Verein ist. Ich hoffe, dass das klappen wird. Dennoch könnte man ja zumindest die Nachfrage stellen, sie hat natürlich keine Erfahrung auf dem Niveau. Sie ist ja natürlich jetzt schon was anderes. Ja. Wie viel Wert, weil Trainer haben wir besprochen, Erfahrung sehr wichtig. Ja. Wie viel Wert kann es denn hier sein?
Ich glaube, dass der HSV deshalb eine gute Entscheidung getroffen hat, weil es eine Person ist, die vieles von der Pike auf gelernt hat. Sie hat von den Trainern, egal ob es Jupp Heynckes war, egal ob es Pep Guardiola war, wie sie alle hießen, auch Carlo Ancelotti, das hat zwar nicht so lange funktioniert, sie war immer dabei. Sie hat sehr, sehr viel gelernt und es war für mich auch immer wirklich gut zu sehen. Sie hat selber gespielt, das ist eine Fußballerin. Also ich sage ja immer, der Fußball, egal ob Männer oder Weiblein, der Fußball sollte den Fußballern gehören. Ne? Gehört der Fußball in Deutschland noch den Fußballern?
Sag du es mir. Wem gehört er denn?
Keine Ahnung.
Aber wenn er nicht den Fußballern
gehören
würde.
Aber zu wenig Fußballer in den entscheidenden Positionen, in meinen Augen. Egal, kann auch auf Kritik stoßen, ist mir egal.
Aber warum hat die Fußballer das zugelassen, Matthias?
Bitte? Genau, das ist schon ein wichtiger Punkt, dass der ein oder andere Fußballer möglicherweise geglaubt hat, dass er nach seiner Laufbahn zu hoch einsteigen muss und nicht den Lehrweg gehen muss. Ich wollte den Lehrweg gehen. Mit 32 bin ich Trainer geworden. Was für ein Schmarrn.
Du bist Meister
geworden. Na, darum geht's doch nicht. Aber von meinem eigenen Einspruch.
Nun geht's nur darum.
Ja, natürlich geht's darum. Aber ich kann dir nur sagen, für mich Ich war alles andere als ein sehr guter Trainer, weil ich am Ende auch mit 32, 33, 34 war der Meister. Du bist noch nicht stabil genug vom Umfeld her. Es kommen wieder neue Einflussfaktoren. Ich war für meine Ansprüche einfach nicht gut genug. Und ich glaube eben, Kathleen Krüger oder insgesamt geht jetzt den nächsten Schritt, wo man sagen würde, na, da war sie aber noch nirgendwo anders. Aber sie hat alles gelernt, um diese Position jetzt zu besetzen und sie gut auszufüllen. Und sie ist sehr schlau, sie ist sehr tough und sie weiß genau, wie sie Themen einsetzen wird. Und sie ist in der Kabine insgesamt oder vom Auftreten her, sie ist mehr Fußballer als viele, viele andere. Die lässt sich nichts gefallen.
Wir werden es uns anschauen,
so machen
Matthias.
Wir das.
Wenn du ein schlechter oder kein guter Trainer warst und trotzdem Meister geworden bist, hätte ich gerne mal gesehen, wenn du ein guter Trainer bist, was dann passiert. Ja. Wir sehen uns am 9. Juni wieder. Da machen wir dann den großen WM-Check. Und spätestens da wissen wir dann, wer bei der deutschen Nationalmannschaft im Tor steht. Matthias, vielen Dank bis hierher.
Danke und auch.
Bis in bis drei bald. Wochen sind es, glaube ich. Ne? Also, bis dahin. Auf Wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuschauen.
Das war's leider schon wieder mit Sammer und Basile, der Hagedorn-Podcast, präsentiert von der Hagedorn Unternehmensgruppe.